Wir haben eben mit Lothar Probst gesprochen über Politikvermittlung, dass da einiges besser laufen könnte. Wir haben auch das Kanzlerinnenwort erwähnt von der marktkonformen Demokratie. Da, glaube ich, läuft sowieso einiges falsch. Einiges, was Sie auch schon sehr früh angemahnt haben, muss man sagen, speziell im Hinblick auf die Entwicklung Europas. Sie haben schon lange vor der Einführung des Euro davor gewarnt, Europa nur auf ökonomischen Prinzipien aufzubauen und haben immer auch für eine politische, identitätsstiftende Haltung geworben. Das alles ist nicht passiert. Ich glaube, daran krankt auch im Moment der gesamte europäische Gedanke. Und das macht Europa mittlerweile doch so unpopulär, dann doch gerade für die Menschen, die von Politik nicht mehr erreicht werden?
Ist auf jeden Fall ein Problem. Es ist interessant, dass Sie das ausgegraben haben. Ich habe selber jetzt, als ich mein Archiv, meinen persönlichen Bestand an Büchern neu ordnen musste, wieder etwas gefunden. Einen Kommentar, den ich mal geschrieben hatte für eine Zeitung, wo ich damals eher dafür plädiert habe, dass man lieber ein Referendum über die Einführung des Euros hätte abhalten sollen. Dass also in der Hinsicht eine Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten klüger gewesen wäre, weil es dann zu einer Art Selbstbindung kommt. Also wenn eine Mehrheit dafür plädiert, kann man es nachher nicht auf die politische Klasse schieben, die das verbrochen hat, in Anführungsstrichen. Darum finde ich es immer besser, wenn man in bestimmten Fragen, wo man weiß, das ist hochkontrovers und strittig, wenn man nicht darüber hinweggeht und sozusagen sagt, das machen wir lieber unter uns aus, das ist jetzt ein Thema für die politische Klasse und wir wissen halt, dass die Bevölkerung da hochsensibel ist. Die Deutschen haben sich ja nur schweren Herzens von der D-Mark verabschieden können. Ich glaube, dass das in der Tat ein Konstruktionsfehler war, der europäischen Einigung, der heute ja auch offen diskutiert wird, auch in den europäischen Institutionen selber. Das Ganze hatte ja auch mit der deutschen Einheit zu tun. Frankreich hat hier großen Druck gemacht. Die Franzosen, Mitterrand, hatten Angst, dass die D-Mark sozusagen Europa dominiert als Währung. Und Kohl hat dann auch nachgegeben, ist darauf eingegangen. Also man hat deshalb dann den Euro meines Erachtens zu früh eingeführt und geglaubt, über die Währung entwickelt sich so etwas wie eine gemeinsame Identität. Daran habe ich tatsächlich nie geglaubt. Es ist natürlich überhaupt die Frage, wie in einem Europa mit vielen unterschiedlichen Traditionen, Sprachen, Kulturen so etwas wie eine gemeinsame Identität entstehen kann. Also es gibt Versuche, den Holocaust als so eine Art Kitt, einen Bezug auf ein negatives Ereignis in der Geschichte Europas, so einen negativen Kitt zu machen. Auch das halte ich für verfehlt. Ich glaube nicht, dass das gerade in den ostmitteleuropäischen Staaten auf fruchtbaren Boden stoßen wird, wo die totalitäre Erfahrung mit dem Sowjetkommunismus noch viel präsenter ist, der auch viel länger gedauert hat. Also all das sind schwierige Probleme.
Es hilft einem auch nicht bei der Bearbeitung der Vergangenheit, überhaupt nicht.
Nein, es hilft einem nicht wirklich. Eine europäische Identität muss langsam wachsen. Und ich glaube, dass auch eher die Chance darin besteht, diese Vielfalt Europas zu erhalten. Wir brauchen integrative Institutionen, die wir heute auch haben. Wir brauchen eine Stärkung der demokratischen Elemente innerhalb der Europäischen Union, also mehr Rechte für das Europäische Parlament. Aber ein neuer Zentralstaat Europa, der die alten Nationalstaaten ersetzt und der auch dann in die Souveränität der einzelnen Nationalstaaten sozusagen hineinregiert, da habe ich doch gewisse Bedenken. In der Hinsicht bin ich dann vielleicht doch zu sehr für ein föderales Modell. Also wir haben ja in der Bundesrepublik mit den Bundesländern zwar ein komplexes System, was das Regieren nicht immer sehr einfach macht für die Politik, vor allen Dingen für die Bundesregierung aufgrund der Mitspracherechte des Bundesrates. Aber wir haben in diesen kleineren Einheiten haben wir doch Möglichkeiten der politischen Beteiligung jenseits des Nationalstaates. Und ich würde, ähnlich wie die Amerikaner es auch in ihrer Verfassung gemacht haben, immer eher bevorzugen ein Modell, wo es kleine Einheiten gibt, die nicht so groß sind, vielleicht sogar noch kleiner als die Nationalstaaten, also eher Regionen. Wir haben ja heute eine Entwicklung, dass eigentlich die Musik in den Ballungsräumen spielt, also in den Metropolen. Man muss aufpassen, dass die ländlichen Regionen nicht vollkommen abgekoppelt werden. Aber wir haben immer mehr Menschen, Arbeitskraft, Technologie, Kommunikation, vor allen Dingen in diesen großen Metropolen und Ballungsräumen. Man wird perspektivisch darüber nachdenken müssen, wie man daraus ein föderatives Modell strickt, was sozusagen dann auch den Bürgern immer noch die Möglichkeit gibt, von unten mitzuwirken und nicht alles abzugeben an einen großen europäischen Zentralstaat. Deshalb, also das französische Modell des Zentralstaates, wenn das das Vorbild wird für Europa, da hätte ich große Bedenken.
Ja, ein eher föderales System in der Zukunft und man müsste nicht mehr so viel nachdenken über die Gewichtung. Ich möchte noch mal einen Punkt so ein bisschen herausholen, den Sie eben erwähnt haben, aber der vielleicht untergegangen ist. Sie haben schon 1997 geschrieben, man darf Europa nicht denken als eine ungenaue Chiffre der Angst vor einem zu mächtigen, vor einem zu starken Deutschland. Daran ging es um die Einführung des Euro. Jetzt in der Euro-Krise geht es genau um diese Fragen. Wie befreien wir uns aus diesem Dilemma als Europäer?
Ich meine, natürlich sind Ängste von Nachbarn ernst zu nehmen aufgrund der deutschen Geschichte. Wir können nicht vergessen, dass Deutschland zweimal im 20. Jahrhundert an zwei großen Weltkriegen maßgeblich führend beteiligt war, andere Länder okkupiert hat. Diese Geschichte hängt uns ein bisschen wie ein Mühlstein am Hals. Aber man darf sich sozusagen durch diesen Mühlstein jetzt nicht unbeweglich machen. Deutschland blickt jetzt auf eine Demokratie von mehr als 60 Jahren zurück. Ich glaube, wir haben ganz andere Generationen, die auch im Geiste der Demokratie erzogen worden sind. Wir haben einige unschöne Entwicklungen im Bereich des Rechtsextremismus oder auch zum Teil des Rechtsterrorismus inzwischen, die natürlich bedenklich sind und wo wir auch von einem Versagen sprechen müssen. Aber wir haben auf der anderen Seite keine großen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien wie viele andere europäische Länder. Also man muss vor diesem Deutschland heute, glaube ich, keine Angst mehr haben in Europa. Wir marschieren nicht ein. Unsere ökonomische Kraft macht jetzt den anderen wieder Angst. Deutschland war ja noch, muss man noch mal sagen, in den 90er Jahren der kranke Mann Europas, hieß es damals. Ja, also die Einheit hat auch viel Geld gekostet, kostet bis heute Geld. Insofern war die ökonomische Potenz Deutschlands gar nicht so groß, aber die deutschen Unternehmen haben sozusagen diese Phase dann auch im Zuge der Globalisierung für Restrukturierung genutzt, sind heute vielleicht vor allen Dingen auf den internationalen Märkten, auch im asiatischen Raum, besser aufgestellt als andere Länder. Ja, es ist immer so, irgendjemand muss auch Stabilität innerhalb eines gemeinsamen Raumes vermitteln. Heute ist Deutschland irgendwo dieser Raum der Stabilität noch, muss man sagen. Es gibt ja immer diese berühmte Ansteckungsgefahr.